Ich war mit einem Freund im Gespräch vor kurzem, der kam so bestürzt zu mir oder wir haben zuerst über WhatsApp Kontakt gehabt und dann noch kurz geskypt, wie schlecht er sei, was für ein schlechter Mensch er sei. Ich weiß von meinem Freund, dass er immer wieder kämpft, zu widerstehen, nicht ins Internet zu gehen und Pornografie zu konsumieren. Und es war mal wieder so weit, wo er nicht standhalten konnte und so richtig reingetrappt ist. Er hat mir dann erzählt, für ihn ist so, wenn er ein Bild anschaut, wie so der kleine Finger, den er reicht, und das Internet dann seine ganze Hand packt. Das Bild hat mir wieder so ein bisschen gezeigt, was passiert, wenn Sünde in unser Leben kommt. Dass es vielleicht klein und unbedeutend anfängt und sich dann verstrickt, so wie bei meinem Freund, der dann 1,5 Stunden nicht losgekommen ist im Internet und dort versackt ist. Ich habe dann zu ihm sagen müssen, ja, das ist richtig, das ist schlecht. Da kann ich nichts schönreden, das stimmt. Da bist du schuldig geworden. Da hast du Sünde in dein Leben gelassen. Aber ich möchte auch dir sagen, dass es nur die eine Seite der Medaille ist. An dieser Seite der Medaille kann ich nichts schön machen. Diese schlechte Prägung haftet dir an. Aber da gibt es noch diese andere Seite der Medaille. Da ist dieser Gott, der gnädig ist, der treu ist, der dir, trotz wie du dich vielleicht gerade fühlst, diesen Wert zusprichst. Diese Medaille ist geprägt und diese Prägung könnte man vielleicht betiteln mit Heiliger Geist. Und diese Prägung auf dieser einen Seite, die glänzt, die macht dich wertvoll. Unabhängig von dem, wo du versackt bist, dort im Internet. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, dass es in unserem Leben immer wieder die Tendenz gibt, ich weiß nicht, wie es euch da geht, dass wir vielleicht die eine oder andere Seite der Medaille überbewerten oder auch überbetonen. Im Fall meines Freundes war es so diese schlechte und unschöne Seite. Dabei hat er ganz vergessen, zu wem er eigentlich gehört und welchen Gott er an seiner Seite hat. Eventuell gibt es auch immer wieder die Tendenz zu sagen, jo, da ist dieser große Gott gnädig und man vernachlässigt vielleicht auch die andere Seite und findet es nicht so wichtig, darüber zu reden und das auch zu Gott zu bringen. Aber es gibt beides. Ich habe euch heute Psalm 36 mitgebracht und den möchten wir miteinander lesen und ich möchte ihn auslegen. Und David schreibt diesen Psalm. Und er zeigt auf in dem ersten Teil, was passiert, wenn ein Mensch sich auf einen Weg begibt, der nicht gut ist. Spricht da vom Gottlosen. Und auf der anderen Seite, in dem zweiten Teil dieses Psalms, tut er dann Gott darstellen. Auch diese zwei Medaillen wieder, da heißt es auf der einen Seite diese Gottlosigkeit im Leben des Menschen und auf der anderen Seite dieser Gott, der gnädig und treu ist. Lass uns einsteigen in Psalm 36. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen und mitlesen. Ich möchte nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Psalm 36, Vers 1. Für den Dirigenten von David, dem Diener des Herrn. Diese ersten Verse sind ja oft so eine Überschrift über den Psalm. Und wenn man diese Überschriften liest, dann liest man schnell drüber. Oder häufig passiert es so, weil die ja auch alle ähnlich klingen. Und als ich mir den Text mehrmals durchgelesen habe, bin ich dann bei diesem Wort Diener hängen geblieben. Luther übersetzt es mit Knecht, also wir können uns ja alle unter dem Begriff Diener oder Knecht was vorstellen. Da ist also dieser mächtige und einflussreiche König David von Israel. Und von allen Königen im Alten Testament wissen wir von David, dass er der Positivste war. Und dann heißt es von ihm sogar, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und David hätte diesen Psalm mindestens so betiteln können: Für den Dirigenten von David, dem König von Israel. Nein, das macht er nicht. Er überschreibt diesen Psalm mit David, dem Diener des Herrn. Hier lernen wir schon was Erstes von diesem Mann nach dem Herzen Gottes, wie er sich bezeichnet als Diener des Herrn. Diener sein, Knecht sein, das bedeutet oder bedeutete vor allem damals im Alten Testament Folgendes: absolut radikal abhängig zu sein von seinem Herrn. Ein Diener hatte sonst außerhalb seines Umfeldes nichts zu sagen und keine Freiheiten. Aber was ein Diener auch auszeichnete oder kennzeichnete, war, dass er nicht nur abhängig war, sondern dass er von seinem Herrn auch geschützt und versorgt wurde. Und natürlich umso besser der Herr war, umso besser ging es natürlich dem Diener auch. Wir neigen heute vielleicht dazu, diesen Begriff Diener oder Knecht negativ zu besetzen. Diener sein ist doch die Abwesenheit von Freiheit, oder? Auch wenn zur damaligen Zeit und vielleicht auch heute Diener sein abhängig bedeutet, abhängig sein bedeutet, kümmert sich ein guter Herr und versorgt der gute Herr seinen Diener. Für den Diener, der einen guten Herrn hat, ist vielleicht Selbstbestimmung und Selbstentscheiden nicht mehr Bestandteil seines Lebens, aber er hat sicher Freiheit in den Sorgen. Er wird sorgenfrei, er kann seine Sorgen immer wieder bei seinem guten Herrn abladen. Und wen hat David denn hier als seinen Herrn? Ist es ein guter Herr? Wir werden gleich in den Versen 6 und den folgenden anschauen, von welchem Herrn David hier spricht. Und David wird aufzeigen, wie unendlich groß Gott in seiner Gnade und Treue ist, diesen Herrn, den er hat. Und sich als Diener dieses Herrn zu bezeichnen, das, was David hier macht in dem Titel, ist alles andere als negativ besetzt. Nein, es ist ein Privileg. David gibt sich hier eigentlich einen Ehrentitel, Diener des Herrn zu sein. Und sein Titel als König von Israel ist dagegen nichts. Lieber von unserem himmlischen Vater abhängig sein und versorgt und geschützt sein, als unabhängig und selbst für seine Fürsorge verantwortlich zu sein. Lieber abhängig sein von unserem himmlischen Vater und geschützt und versorgt zu sein, als unabhängig und selbst verantwortlich für seine Fürsorge. Können wir davon ausgehen, dass unser Gott uns versorgt, dass unser Gott dieser gute Gott ist? Seid ihr davon überzeugt? Seid ihr wirklich davon überzeugt? Der selbst den Spatzen gibt zu essen, hat auch seinen Menschen nicht vergessen. Als Diener Gottes wusste David von seinem guten Herrn. Und David war sich seines Dienerseins bewusst und bringt es hier in Vers 1 zur Betitelung. David kannte aber auch Menschen, wo das nicht so der Fall war. Menschen, die das nicht zulassen wollten, die sich nicht unterstellen wollten diesem Gott als Diener. Und davon spricht er jetzt in den Versen 2 bis 5. Lass uns Psalm 36 ab Vers 2 lesen. Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu: was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Wer sich als Diener nicht Gott unterstellt, verstrickt sich in der Sünde. Das zeigt David hier in einer schonungslosen Weise auf, was es bedeutet, wenn wir uns auf Sünde einlassen und sich die Sünde oder wir uns in dieser Sünde verstricken und dann wuchert diese Sünde. Wer sich Gott nicht unterstellt, der driftet ab auf einen Weg, auf eine Abwärtsspirale. Und da lesen wir dann nochmal ab Vers 3, er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Von Gottes Wort her wissen wir, dass die Trennung von Gott, also das, was die Bibel Sünde nennt, weitreichende Folgen für das Leben nach dem Tod hat. Ein ewiges Verdammtsein im Tod. Aber was David hier aufzeigt, ist spannend, dass es den Menschen auch hier und im Jetzt schon betrifft, wenn er sich auf den Weg der Sünde begibt, wenn er sich auf den Weg begibt, der nicht gut für ihn ist. Wie sich die Sünde in seinem Leben ausbreitet und wächst. Und es hat zum Ziel ein kaltes und verstocktes Herz. Er verabscheut das Böse nicht, schreibt David. Ein dramatisches Bild eigentlich von einem Gottlosen, das David hier zeichnet. Ich habe mich gefragt, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Kennt ihr solche Menschen, die so gottlos sind? Also ich nicht, also nicht so offensichtlich. David spricht hier von gottlosen Menschen, ja. Aber vielleicht, ich vermute das zumindest, hat er vielleicht auch sein eigenes Leben ein Stück weit im Blick gehabt. Und vielleicht hat er an diesen Ehebruch gedacht, den er begangen hat mit Bathseba. Da war er auf dem Dach eines Tages seines Palastes. Er sah diese wunderschöne Frau Bathseba gerade baden. Er wusste, dass sie verheiratet war mit Uriah. Er schlief trotzdem mit ihr. Sie wurde schwanger. Er versuchte es zu vertuschen und wollte Uriah aus dem Krieg zurückholen und dort schlafen lassen. Quasi dieses Kind, das da heranwuchs, wollte er dem eigentlichen Vater, dem eigentlichen Ehemann unterjubeln. Uriah wollte nicht bei seiner Frau schlafen, weil er ein ehrenwerter Soldat war. Während seine Kameraden auf dem Feld am Boden liegen, sagte er, schlaf ich nicht bei meiner Frau. Selbst als David den Plan schmiedete, ihn betrunken zu machen, ging dieser Plan nicht auf. Und schließlich schickte David Uriah an die Front. Und das bedeutete für ihn den sicheren Tod. Was wir hier bei David auch sehen, diese Verstrickung, die sich fortzieht in seinem Leben bei dieser Geschichte. Dieser eine Blick, der kleine Finger, bis hin, dass er Menschenleben auf dem Gewissen hat. Im ersten Moment ist doch kein Mensch so offensichtlich böse, wie das David hier beschreibt, und so gottlos. Aber wenn wir doch ehrlich sind, gibt es in unserem Leben doch auch diese Tendenzen. Vers 2, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Wenn ich diesen Psalm oberflächlich lese, dann zähle ich mich mit Gewissheit nicht zu diesen Gottlosen, die David hier aufzeigt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich doch dieses Flüstern in meinem Herzen auch. Das Böse verabscheut er nicht in Vers 5. Natürlich verabscheue ich das Böse. Wer tut das nicht? Wirklich? Wenn wir das Böse so sehr verabscheuen, warum laden wir dann immer wieder Schuld auf uns? Ich bin ja immerhin noch selbstverantwortlich für mein Denken, Fühlen, Handeln und Sprechen. Lass uns mal hier ehrlich werden und diese frommen Masken abziehen, die wir immer wieder tragen. In Wirklichkeit verabscheuen wir das Böse nicht. Zumindest ist es noch so attraktiv, dass wir es immer wieder tun. Wenn du ein Mensch bist, der Sünde in seinem Leben flüstern hört, wenn du jemand bist, der unbewusst in die Falle der Sünde tappt oder sogar ganz bewusst auf den Weg, der nicht gut ist, gehst, dann habe ich für dich heute Morgen eine gute Nachricht und ich möchte ab Vers 6 lesen. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tiere. Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Gewaltig. Gewaltig, oder? Wer bereit ist, sich unter das Licht Gottes zu stellen, der wird sich seiner Gottlosigkeit bewusst und auch seiner Verlorenheit. Aber dabei bleibt es nicht. In seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es in Vers 10. In Gottes Licht wird es hell um unsere Herzen. Treue, Gerechtigkeit, Hilfe, kostbare Gnade, Zuflucht im Schatten seiner Flügel, Reichtum seines Hauses genießen, aus dem Strom der Freude trinken, an der Quelle des Lebens sein. Gewaltig. Was für ein Ehrentitel, Diener des Herrn zu sein. Privileg. Zwar abhängig von Gott, dieser Bibel, aber in derartiger Fülle versorgt zu sein, sich in Ehrfurcht unter Gott und sein Wort zu stellen und nicht jede Freiheit im Leben zu haben, aber an der Quelle des Lebens zu sein und Zuflucht im Schatten seiner Flügel finden. David betet ab Vers 11. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Bewahre mich vor den Fußtritten hochmütiger Menschen, den Gottlosen soll es nicht gelingen, mich mit ihren Händen wegzustoßen. Der Augenblick wird kommen, an dem diese niederträchtigen Leute zu Boden stürzen. Sie werden niedergestoßen und können nicht mehr aufstehen. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Die eine Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist: Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Gott, von dem David hier schreibt? Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen. Und dieses hebräische Wort kennen, das ist hier nicht einfach nur so, ja, ich habe schon mal von diesem Gott gehört. dieses hebräische Wort kennen beinhaltet noch viel mehr: kennenlernen, wahrnehmen, bestätigen, durch Erfahrung kennen, bekennen, vertraut sein. Kennst du diesen Gott? Bist du vertraut mit ihm? Als Gott in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde und hier auf dieser Welt gelebt hat und den Zugang freigemacht hat zu ihm, hat er Vertrautheit gewagt. Und ich möchte dich einladen, wenn du auch vertraut werden möchtest mit diesem Gott, dass du Jesus Christus kennenlernst. Dort lernst du Vertrautheit. Und dann kannst du anfangen, ihm zu vertrauen. Und ich lade dich ein, Jesus Christus so kennenzulernen, wie es die Bibel hier auch beschreibt. Wie David hier in Psalm 36 auch schreibt. Gnade für die, die ihn kennen, und Treue für die, die von Herzen aufrichtig sind. Das ist die zweite Frage, die ich stellen möchte. Bist du von Herzen aufrichtig vor deinem Gott und vielleicht auch vor anderen Menschen? Davids Ehebruch passte nicht zu einem Mann nach dem Herzen Gottes und trotzdem ist es passiert. Und Gott verabscheute das, was David tat, das lesen wir auch. Und Gott schickte Nathan zu David mit dem Gerichtswort. Nach dem, was da mit Bathseba und Uriah passiert war, wusste Gott, was er mit David anstellen will. Und Nathan kommt zu ihm, stellt ihn zur Rede, zeigt ihm auf, was er getan hat. Und dann lesen wir im 2. Samuel, Vers 12, Kapitel 12, Vers 12, 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 12, ganz schlicht, da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Zurück zur Quelle des Lebens. Mit so einem schlichten Bekenntnis wurde David endlich aufrichtig vor Nathan und damit auch vor Gott. Und ich lade dich von Herzen ein, aufrichtig zu sein. Zu deinem Gott, vielleicht mit einer ganz bestimmten Sache in deinem Herzen, das schwer auf deinem Herzen liegt. Oder vielleicht auch mit einem Weg, den du betreten hast, wo du weißt, dass er nicht gut ist. Und das kann dann mit ganz einfachen Worten passieren, wie das David hier zum Beispiel tut. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und so wie David hier das vor Nathan bekennt, möchte ich auch dir empfehlen, das bei einer Person deines Vertrauens zu tun. Such dir doch eine vertraute Person in deinem Umfeld und bekenne deine Schuld. Wenn du vor Gott Sünde bekennst, dann vergibt er sie dir gern, unmittelbar. Und das ist auch gut so. Aber ich möchte hier an dieser Stelle noch sagen, Sünde hat ja diesen blöden Charakter, dass sie im Geheimnis, im Verborgenen, so im Vertuschen ihren Nährboden hat. Und wenn du so wie David bei Nathan offen über die Sünde deines Lebens redest, dann wird dieser Nährboden entzogen. Daher lade ich dich ein, mach's doch, wenn du es schaffst, nicht nur mit Gott, sondern auch mit einem anderen Menschen fest. Sich unter das Licht von Gott und seinem Wort zu stellen, kann im ersten Moment ziemlich schmerzhaft sein, vor allem wenn man es bekennt von einem anderen. Aber in seinem Licht sehen wir dann auch das Licht. Herr, bis an den Himmeln reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue, deine Gerechtigkeit ist so beständig wie Berge, die du geschaffen hast. deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tiere. Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. In unserem Leben als Christen gibt es zwei Seiten der Medaille. Und egal wie beschmutzt vielleicht diese eine Prägung sein mag, das Glänzen der anderen Seite, diese Prägung des Heiligen Geistes, macht dich trotzdem unendlich wertvoll. Egal welche Schuld du in deinem Leben kennst, die kostbare Gnade und die ewige Treue unseres Gottes macht dich trotzdem und dein Leben trotzdem unendlich wertvoll. Und lass uns doch gemeinsam mit David beten, wie hier in Vers 11. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind.